Also ich möchte euch herzlich begrüßen. Das etwas düstere Bild kann ich jetzt nicht mit großen Hoffnungen beiseite wischen, aber vielleicht gibt es doch einen Ansatz über eine kritische Analyse, eine Anklage, ein Anprangern unserer Verhältnisse, herauszukommen zu hoffnungsträchtigen alternativen Überlegungen. Ich habe an zwei Weltsozialforen teilgenommen, in Brasilien und in Indien. Deswegen leite ich jetzt mal folgendermaßen ein. In der Charta der Grundsätze des Weltsozialforums heißt es, die auf dem WSF vorgeschlagenen Alternativen widersetzen sich einem Prozess der Globalisierung, der von den großen multinationalen Konzernen und den ihren Interessen dienenden internationalen Institutionen bei Komplizenschaft der nationalen Regierungen gelenkt wird. Soweit das Zitat. Die Parole »Eine andere Welt ist möglich« scheint hiernach die Entmachtung der großen multinationalen Konzerne vorauszusetzen. Opel ist ja 100% in General Motors Betrieb, ne? Wo ich herkomme. Eine andere Welt ist in der Tat nur vorstellbar ohne Herrschaft des Kapitals. Das heißt auch ohne die Macht solcher Multis wie Microsoft, Deutsche Bank, Siemens, VW, Toyota, General Motors, Opel und so weiter. Wie ist deren Macht jemals zu brechen? Welche Aufgaben stellen sich radikalen, postkapitalistisch orientierten Linken in Bezug auf die Konzernherrschaft und ihre Voraussetzungen? Postkapitalistisch orientierte Linke fragen nicht nach einem humaner gestalteten, reformierten Kapitalismus, sondern nach einer nicht auf Verwertung, auf Kapitalakkumulation, sondern allein auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichteten Produktionsweise, auf der Grundlage demokratischer Absprachen über das Was und Wie der Produktion und der Verteilung der Produkte. Also geht es darum, nicht nach Lösungen zu suchen, die die normal Arbeitenden und den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in der Regie der Konzerne und unter den Zwängen der Kapitalverwertung belassen wollen und für die Kritikerinnen und Kritiker einen mehr oder weniger bescheidenen Überlebensbereich daneben zu organisieren versuchen und somit ungewollt eher das Elend verlängern. In unserer Betriebsgruppe bei Opel in Bochum sind wir gezwungen durch die unablässigen Angriffe des Managements natürlich, ich habe da so eine letzte Zeitung mitgebracht, daran könnt ihr das auch sehen, im Wesentlichen auf Verteidigung eingestellt. Man lässt uns kaum die Zeit, mal darüber nachzudenken, ob wir aus dieser Scheißsituation, dass wir als große Mehrheit der Bevölkerung uns immer dauernd nur verteidigen müssen. Man lässt uns keine Zeit, darüber nachzudenken. Wir haben das immer wieder versucht, auch in unserer Betriebszeitung unterzubringen. Und daraus ein Beispiel. Die Kolleginnen und Kollegen machen heute im Produktionsprozess viele neue Erfahrungen. Haben wir einen Text geschrieben, den wir auch verbreitet haben. Die enge Anbindung der Produktion, der Zuliefererbelegschaften an unsere Arbeit bei Opel, just in time, alles per EDV miteinander verknüpft, erleben wir tagtäglich. Fast Hand in Hand arbeiten wir auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Firmen innerhalb des Werkes zusammen. Falls Opels Pläne aufgehen, arbeiten wir bald noch enger mit Zulieferbelegschaften auf dem Opel-Gelände und auch in größeren Entfernungen zusammen. Viele von uns sind per PC mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Produktionsbereichen und anderen Unternehmen bei der Arbeit in Kontakt. In einer riesigen vernetzten Produktionskette stellen wir gemeinsam Produkte her. Die kann man bald per Computer so auswählen und bestellen, wie wir sie dann produzieren sollen. Kann eine derartige Produktion nur so organisiert sein, dass wir uns bei der Arbeit durch Konkurrenzkampf gegenseitig fertig machen? Ständig Angst haben müssen vor Einkommensverlust oder Verschlechterung unserer Arbeitsbedingungen? Brauchen wir bei der Arbeit all die gut bezahlten Aufpasser, all die Oberbosse, die mit ihren Profitköpfen die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Belegschaften bloß behindern? In der Gruppenarbeit können wir unsere Gruppensprecher wählen und wieder abwählen. Kann man sich das nicht auch mit Meistern, Betriebsleitern und so weiter vorstellen, mit Leuten, die eine Zeit lang bestimmte Organisationsaufgaben in unserer betriebsübergreifenden Zusammenarbeit zu regeln hätten? Haben wir nicht gelernt, uns weiter zu qualifizieren? Will man nicht andauernd in den Gruppengesprächen durch Verbesserungsvorschläge an unsere Erfahrungen und Ideen heran, muss das mit dem Ergebnis enden, dass wir noch mehr ausgemistet werden? Was hindert uns an einer vernünftigen Zusammenarbeit, an gut erträglichen Arbeitsbedingungen, an sinnvoller Planung der notwendigen und gewünschten Produkte und Dienstleistungen? Trauen wir uns ruhig an solche Diskussionen heran. Über den wachsenden Unterschied von Reichtum und Armut bei uns und auf der Welt regen sich fast alle auf. Über unsere Möglichkeiten, in einer anderen Welt besser miteinander zu leben, streiten wir zu wenig. Wir machen vor Ort genug Erfahrungen, wie und mit welcher Zielvorgabe der Reichtum einiger weniger tagtäglich von uns erarbeitet wird. Wir können uns das auch anders vorstellen. Ich habe jetzt ausführlich angeknüpft an den Erfahrungen mit Gruppenarbeit, die in den Betrieben der Autoindustrie Anfang der 90er Jahre im Grunde weltweit eingeführt wurde. Und darüber möchte ich dann gleich ein bisschen genauer berichten. Gruppenarbeit als neuartigen Bestandteil gesellschaftlicher Arbeit zu betrachten, die eh schon in Gruppen, Abteilungen, Fabriken, Produktionsverbünden, Herstellungsketten, Ausbildungs- und Versorgungsstrukturen und so weiter vernetzt ist, dabei die private Aneignung, die Ausrichtung auf Mehrwert bezweckende Warenproduktion sozusagen als ärgerliches Hindernis sichtbar zu machen, das könnte vielleicht ein hoffnungsträchtiger Ansatz für die postkapitalistisch orientierte Linke sein, mehr Menschen für das Mitüberlegen, Mitdiskutieren von Schritten zur anderen Welt zu motivieren. Ich habe diesen Ausdruck postkapitalistisch orientierte Linke ein bisschen krampfig, aber ich benutze, um nicht Kommunistin, Kommunisten, Marxistin, Marxisten oder Sozialistin zu sagen, weil ich gedacht habe, wenn ich mit diesem Begriff hantiere, muss ich mich von ganz vielen Sachen erstmal abgrenzen und wäre gezwungen, nochmal einen Rückblick auf die Geschichte zu machen. Und deswegen spreche ich mit diesem Begriff Leute an, die meine Kritik an dem kapitalistischen System im Wesentlichen teilen, dass wir eben in einer Produktionsweise leben, wo wir die Sachen, die wir herstellen und brauchen, was auch immer, wo wir das nicht produzieren, weil wir das gerne hätten und benötigen, sondern als erstes erarbeiten, damit andere Leute ihr angelegtes Kapital vermehren können. Also das von dieser Grundidee bin ich ausgegangen und frage also, was wir eben, die Leute, die Verhältnisse, unter denen wir leben, als historisch gewachsene verstehen und auch als prinzipiell auch veränderbare, abschaffbare, wie wir vielleicht anders mit den Menschen um uns herum ins Gespräch kommen können. Das war so meine Herangehensweise. Also Schnauze voll von immer nur anprangern, wo man uns auch im Betrieb sagt, also ihr seid immer gut drauf, wenn ihr da das Kapital angreift, das macht ihr auch brav und ihr prangert das an und bei den Analysen kommt, seid ihr euch nicht so einig, das merkt man auch, dass es Unterschiede gibt. Und wenn man dann fragt, wie stellt ihr euch das denn vor, wie soll das denn anders sein, da kommen eure Lehrformen an von der gerechten Welt und so, ja, und manche sagen Sozialismus oder echten Sozialismus. Also das ist nicht besonders attraktiv, sich auf euer einen da einzulassen. Und damit sind wir immer konfrontiert gewesen und auch unter Druck natürlich da uns zu bemühen, ein Stück von diesen Phrasen mal wegzukommen, ohne mit dem Anspruch aufzutreten, wir haben jetzt den Stein des Weisen gefunden, die andere Welt wird so und so funktionieren. Also die Überlegung ist, wie kann man mehr Leute mit da reinholen, sich einen Kopf zu machen, wie wir mal anders wirklich leben können. Und wobei ich eben gelernt habe, dass man diese Vorstellungen nur entwickeln kann, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass auch in einer anderen Gesellschaft die Flasche auf den Tisch muss und auch ein Kuli da sein muss. Also die Brocken müssen produziert werden und da wird in der Linken zu wenig drüber nachgedacht. Also, die meines Erachtens am besten vorantreibende Debatte betrifft dabei die Arbeitszeitverkürzung, aber in einem sehr umfassenden Sinne. Das machen wir ja selbst auch bei jeder Arbeit zu Hause, wie in der Fabrik den Arbeitsvorgang durch Anwendung von Maschinen, von Erfahrungstricks und so weiter verbessern, bequemer machen, Zeit sparen. Wir müssen an den Anfang der Diskussion stellen, unser Interesse ist an sich auch was Vernünftiges, Rationales, was Gutes, dass wir tagtäglich die Produktivität verbessern. Je weniger die Zeit die Menschen für die Herstellung ihrer erforderlichen und gewünschten Produkte benötigen, desto mehr müsste doch übrig bleiben für allerhand anderen schönen Zeitvertreib. Doch der Zeitgewinn kommt den Produzierenden, der Masse der Menschen nicht zugute, im Gegenteil. Und damit rückt der Nervpunkt kapitalistischer Produktion in den Blick. Der Unternehmer will aus seinem eingesetzten Geld mehr Geld machen, und das muss er auch wollen, sonst machen ihn seine Konkurrenten fertig. Daher trifft auch der Kampf um Arbeitszeitverkürzung das Kapital am Lebensnerv. Insofern macht es keinen Sinn, die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung nur defensiv mit dem Kampf gegen Arbeitslosigkeit zu verbinden. Wir verkürzen die Arbeitszeit, die für das einzelne Produkt nötig ist, ja selber ständig weiter. Unter dem kapitalistischen Zeitterror provozieren wir selber wieder neue Arbeitslosigkeit, wie der Esel seine schwere Karre immer weiterzieht, wenn er hinter der vorgehaltenen Möhre hertrabt. Wir können und müssen in unseren Debatten die Wut darüber schüren, dass ein menschenwürdiger Umgang mit der Zeit bei der Herstellung von Produkten wie Dienstleistungen unter kapitalistischen Bedingungen einfach unmöglich ist. Ich habe das ausführlich begründet, gehe jetzt aber gleich mal in der Anwendung. Also ich habe es begründet in Zusammenhang damit, dass wir seit Jahrzehnten, wird uns ein Qualitätsprogramm nach dem anderen aufgedrückt in der Arbeit, und sie schafft, und gleichzeitig haben in der Autoindustrie, ich glaube weltweit, die Rückrufaktionen, Modelle wieder zurückzuholen in die Werke, weil was schiefgelaufen ist, haben zugenommen. Die sind nicht in der Lage, konsequent Qualität zu bauen. Wir sind auch nicht in der Lage, auch prinzipiell nicht in der Lage, gesunde Arbeit zu machen. Da kann man Kampagnen machen. Oder unter der Überschrift, das ist auch immer ganz gut, gesunde Arbeit muss her. Es geht nicht. Und das will ich aber jetzt im Einzelnen nicht ausführen, warum das prinzipiell im Kapitalismus nicht machbar ist. Es bleibt also die Frage, wie kann man sich das auf gesellschaftlicher Ebene anders vorstellen? Ohne weiteres vorstellbar ist heute die Einbeziehung aller Arbeitswilligen und Ausnutzen aller Zeitsparmöglichkeiten, ein 4-Stunden-Tag als normale Arbeitszeit. Der Begründer der katholischen Soziallehre, Oswald von Nell Bräuning, hat 1981 mal geschrieben, bei dem heutigen technologischen Entwicklungsstand könnten wir diese Sachen ja eigentlich produzieren an einem Arbeitstag in der Woche. Er sagt also, das ist, wenn man das mal so durchdenkt, in 8 Stunden, wenn alle 8 Stunden arbeiten würden, ist das auch herstellbar. Wenn da nicht so viel Quatsch und Mist laufen würde, und wenn alle Leute, die das wollen, sich irgendwo da beteiligen mit 8 Stunden. Ich gehe jetzt aus von 4-Stunden-Tag als normaler Arbeitszeit, was von niemand eigentlich bestritten wird, dass das vorstellbar ist. Doch sich von der Verteidigungshaltung zu lösen, also Arbeitszeitverkürzung nicht nur zur Reduzierung der Massenarbeitslosigkeit oder zum Gewinn von etwas mehr Lebenszeit zu diskutieren, erfordert eine andere, umfassende Debatte über einen völlig anderen Arbeitstag. Was die Ziele unserer Gemeinschaftsarbeit betrifft, ihre Organisation und Gestaltung, ihre Auswirkungen und so weiter. Ohne die Tatsache zu leugnen, dass auch in einer anderen Gesellschaft die Notwendigkeit unserer Reproduktion auch mit mühsamen oder ungeliebten Tätigkeiten verbunden sein wird, wird doch unsere altgewohnte Trennung von Arbeit und Freizeit hinfällig. Die unter uns zu treffenden Absprachen über die Herstellungszeiten der gewünschten und benötigten Güter und Dienstleistungen bedeuten sicherlich eine große Herausforderung. Vieles ist nur gesamtgesellschaftlich planbar und erfordert sogar internationale Absprachen. In jedem Fall haben wir, die große Mehrheit der Menschen, ungeheuer viel dazuzulernen, um das zu schaffen. Auch wenn wir viele Erfahrungen heutiger, überregionaler und internationaler Produktionsvernetzung auf den Müllhaufen der Geschichte befördern müssen, wie zum Beispiel MTM als bestimmende Grundlage für eine benötigte Produktionszeit. Das ist ja das System, das jetzt auch vorherrscht und sich weiter ausgebreitet hat, dass also die Leute, die am Band einer Operation einen Arbeitsvorgang machen, bei denen sind ja die einzelnen Handgriffe in Sekundenbruchteilen vorbestimmt. Also du kriegst eine Zeit zum Hingucken, zum Hinlangen, zum Greifen, zum Nehmen das ist MTM. Das ist heute noch die Grundlage, um festzulegen, wie viel Arbeit kriegst du in einem Bandtempo von einer Minute pro Fahrzeug, was vorbeirollt. Also wie viele Arbeitsgänge werden da reingeknallt?
Was heißt das MTM?
Methods of Time Measurement. Also das ist berühmt, berüchtigt und breitet sich weiter aus. Also das muss weg. So wird doch die Kenntnis vieler Leute über die schon heute laufenden Absprachen in den multinationalen Konzernen mithelfen können, Brauchbares von Unnützem, Unwürdigem zu unterscheiden. Die auf lokaler und überregionaler Ebene zu schaffende Absprachekultur selber ist vielleicht die wesentliche Aufgabe. Die gesamte Gütermenge, selbst wenn wir sie so komplett erhalten wollten, wie sie derzeit erarbeitet wird, könnten wir also in 4 Stunden tägliche Arbeit herstellen. Also man könnte jetzt sagen, es gibt so viel Zeug, was gar nicht produziert werden müsste. Da brauche ich gar nicht von der Rüstung anzufangen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das, was wir jetzt da so in den Schaufenstern finden, das wollen wir weiter produzieren, ist wie gesagt in 4 Stunden möglich. 4 Stunden Arbeitszeit. Man stelle sich also einmal vor, wir würden uns in jeder Schicht sozusagen jeden Tag 2 weitere Stunden Zeit nehmen für Gruppengespräche. Jetzt muss ich eben was dazwischen schieben, weil ich mal denke, dass diese Gruppenarbeitsgeschichte hier jetzt nicht so bekannt ist, die sich in der gesamten Industrie ausgeweitet hat. Also bei Opel Anfang der 90er Jahre mit der Betriebsvereinbarung im Wesentlichen so, dass 15 Leute in einem Produktionsabschnitt zu einer Gruppe zusammengefasst wurden und die Haupterrungenschaft war, dass die Gruppen jede Woche 1 Stunde Zeit hatten, Bandstillstand, zu sich zusammenzuhocken und über ihre Probleme zu sprechen. Die Gruppen hatten die Möglichkeit, einen Betriebsrat dazu zu holen oder auch Leute von der Firmenleitung einzuladen. Es sind in diesen Gruppensitzungen für viele erstmal ein Päuschen, ne? Dass man auf den Arsch hocken konnte und das Band stand. Aber die Firma hat das in den letzten Jahren, und den Kampf gibt es immer noch darum, abgebaut. Jetzt gibt es noch alle 14 Tage eine halbe Stunde an den Fließbändern. Und die Firma will zurück auf 5 Minuten am Tag Gruppengespräch. Und zwar habe ich das ein bisschen alles ausgeführt und auch dokumentiert mit Begründungen, wie es passieren so viele Sachen, die nicht kosten, die also kostenträchtig sind und nicht kostenersparend sind in diesen Gruppengesprächen. Dann die wichtige Sache, dass man die Gruppensprecher wählen und Sprecherinnen wählen und abwählen konnte. Auch da ist die Firma längst dran gegangen, nicht nur bei Opel, auch Mercedes und so, überall die Auseinandersetzungen in den Werken. Jetzt kann man nur noch Gruppensprecherin oder Gruppensprecher werden, wenn man ein sogenanntes Assessment Center durchlaufen hat. Und die Firma will ganz von der Abwählbarkeit weg, weil die Firma geschrieben hat, die Gruppensprecher werden von den Gruppenmitgliedern erpresst, was auch sinnvoll ist. Die kriegen eine Prämie, also extra Knete. Und man war noch in der Lage zu sagen, wenn du dich da zum Kittelzieher beim Meister, zum Arschloch entwickelst, wählen wir dich wieder ab. Auch das will die Firma verhindern. Das ist aus dieser Gruppenarbeit jetzt, die habe ich ein bisschen weiter gesponnen. Und daraus, aus solchen Erfahrungen, so Schritte zu einer konkreten Vision entwickelt, wobei eben man wissen muss, dass diese Form der Arbeitsorganisation, diese Veränderung eben auch bedingt war durch technologische Entwicklung der Produktivität, durch veränderte Machtverhältnisse in Betrieben und durch neue Anforderungen an das Kapital im weltweiten Konkurrenzfight. Also die Hintergründe, warum die Firma auf die Belegschaften zugegangen ist und hat dann diese Gruppenarbeitskonzepte eingeführt, das könnte man, kann man sehr viel zu sagen. Es hatte gute Gründe, dass das Kapital so etwas gemacht hat. Also, was als konkrete Vision vorstellbar ist: Wir müssen bei den Gruppengesprächen gegenseitige Besuche organisieren. Leute von der Endmontage nehmen an Gesprächen im Presswerk teil. Also wenn man mal sagt, jedes Jahr, jede Schicht 4 Stunden plus 1 Stunde zusammenhocken. Das wird ja langweilig, wenn man dann nur in seinem Arbeitsbereich bliebe und darüber quatscht, was da gut läuft, und schlecht läuft. Also für die Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, ist das vorstellbar, dass man dann eben auch wandert, die Gruppengespräche nicht nur an seinem Arbeitsplatz macht, dass Teamsitzungen der Verwaltung, der Sozialabteilung, der zentralen Leitung besucht werden und umgekehrt diese Leute in ihren Teamsitzungen mal ans Band kommen. Viele Kolleginnen hätten sicherlich auch Interesse, die Arbeit der Menschen in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen näher kennenzulernen. Und umgekehrt sollten die sich ruhig auch öfter die Arbeit in der direkten Produktion ansehen. Im nächsten Schritt müssen die vor- und nachgelagerten Produktions- und Vertriebsstätten in solch einen Austauschprozess einbezogen werden. Absprachen zwischen den einzelnen Unternehmern, die die Vorprodukte liefern, die den Vertrieb der hergestellten Güter übernehmen und so weiter, müssen jetzt schon verlässlich funktionieren und viele Beschäftigte sind ja in die Realisierung dieser Zusammenarbeit längst tagtäglich einbezogen, kennen allerdings ihre Gesprächspartner in den anderen Firmen fast nur von Telefon- oder PC-Kontakten. Wie komplette Produktions- und Verwaltungsketten geregelt werden, dass Lieferenten wiederum Lieferanten haben, dass alle Produktionsbereiche, sei es die Kohleförderung oder die Stahlindustrie und der Maschinenbau, die Chemie oder Elektroindustrie miteinander verbunden sind, ebenso mit den Transport- wie Vertriebsunternehmen. Was dabei für Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten entstehen, können wir bei systematischem Besuchsprogramm alle besser verstehen und praktisch mit überlegen lernen. Immer wieder wurden Kolleginnen und Kollegen in andere GM-Werke im Ausland wie im Inland geschickt, waren in Eisenach oder Saragossa, in Elsmere-Port, Liverpool oder sogar in Sao Paulo, Brasilien, um bei bestimmten Aufgaben dort zu helfen oder angelernt zu werden. In Bochum waren viele Kollegen aus Thailand zum Anlernen zu Gast, als GM dort das Saphira-Werk geplant hatte. Oft kamen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen GM-Werken ins Bochumer Werk zwecks Unterstützung oder zum Anlernen. Diese Art Austauschprogramm ließe sich doch sehr leicht für alle Interessierten organisieren. Dass GM die Welt wie ein Dorf behandelt, ihre Manager um den ganzen Erdball geschickt werden, alle Beschäftigten in einen globalen Produktionsprozess eingebunden sind, das erleben sie derzeit meistens als Basis für das Ausspielen einer Belegschaft gegen die andere und für die Erpressungsmanöver der Bosse. Wir können diese Entwicklung aber auch für eine ganz andere Form internationaler Zusammenarbeit bei breitester Beteiligung der Produzentinnen nutzen. Sinnvoll im Blick auf eine andere Produktionsweise sind die Überlegungen zu organisiertem Erfahrungsaustausch ja nur, wenn wir uns vorstellen, auch in allen anderen Bereichen der Arbeit gäbe es genug Zeit für regelmäßige Teamgespräche, Versammlungen und Besuche. Warum sollten Leute aus Auto oder anderen Fabriken nicht die Gelegenheit begrüßen, die Arbeit in den Kindergärten und Schulen oder Universitäten näher kennenzulernen, wo ihre eigenen Kinder ja genug Probleme haben und ihn nach Hause bringen. Auch mit Menschen, die in Warenhäusern oder Krankenhäusern tätig sind oder auch in den städtischen und überörtlichen Verwaltungen, in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie oder im Wohnungsbau, in der Städteplanung, hat man ja im Leben auch immer wieder direkt oder indirekt Kontakt, ohne ihre Arbeit und Probleme gut zu verstehen. Und die dort überall Beschäftigten fänden es vielleicht auch gut und sinnvoll, genug Zeit zu Gruppengesprächen, Versammlungen und Austauschprogrammen zu haben und unter anderem in die dann in der anderen Welt nicht mehr mit Privatzäunen und Werkswachen abgeschotteten Städten der Produktion ihrer nötigen oder gewünschten Güter öfter mal genauer hineinsehen und mit den Beschäftigten hier reden zu können. Selbstverständliche Effekte solcher Ausweitung von Gruppengesprächen, Besuchen und Versammlungen wären zum Beispiel erstens, wir würden uns besser kennenlernen als Produzierende und Konsumierende und die gesamte gesellschaftliche Reproduktion besser verstehen. Zweitens, wir würden über Sinn und Unsinn unserer Arbeit miteinander reden, über all das, was wir erarbeiten und wie wir das tun und die Arbeit verteilen und was wir an Nebeneffekten bewirken, an Umwelt- und Nachweltbelastung und so weiter. Als Leute aus der Autoindustrie würden wir zum Beispiel im Austausch mit Leuten aus dem Bus-, Bahn- und Flugzeugunternehmen notwendigerweise das gesamte Verkehrssystem diskutieren und die gesamten Transportbedürfnisse der Gesellschaft in unsere Überlegungen einbeziehen. Drittens, je mehr Bereiche der gesellschaftlichen Arbeit wir kennenlernen, desto mehr wird sich das Bedürfnis entwickeln zu rotieren, nicht nur in der Kleingruppe am Fließband oder innerhalb der eigenen Abteilung. Man kann sich dann vorstellen, in seinem Leben zeitweilig in ganz unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten. Die heutzutage als bedrohlich aufgezwungene Flexibilität würde für viele Menschen zu einer attraktiven Möglichkeit zum Ausprobieren und Weiterentwicklung vieler eigener Fähigkeiten und Interessen werden können. Viertens, ein Zitat: Wer mag, kann bei SAP während seiner Arbeitszeit Handeln stemmen, sich bei Tai Chi entspannen oder die Rückenmuskeln trainieren. Der Partyraum steht jedem offen, der hier seinen Geburtstag feiern möchte. Wenn Privates am Arbeitsplatz erledigt werden darf, kann man aber auch erwarten, dass sich einer in seiner Freizeit um die Arbeit kümmert. Arbeit und Freizeit verschmelzen miteinander. Und wer Lust hat, mit seinen Kollegen Musik zu machen, kann sich dem SAP-Chor, dem SAP-Orchester anschließen. SAP sieht es gerne, wenn die Leute ihre Freizeit miteinander verbringen. Diese Vorstellung von gemeinsam arbeiten, gemeinsam feiern, kommt einem ja eher gruselig vor. So eindeutig wird hier die Feierabendgestaltung den Interessen der SAP-Aktionäre untergeordnet. Gesunderhaltung nicht zum eigenen Wohlgefühl, sondern für den Firmenprofit. Hobby- und Kulturgenuss zusammen und unter Kontrolle der ebenso unter Leistungs- und Karrieredruck leidenden Kolleginnen und Kollegen. Wer da kritisch über die Arbeit und die Firma reden würde, müsste sich vorher dreimal vergewissern, wer da alles noch zuhört. Andererseits kennen wir doch in vielen Arbeitsbereichen selbstständig von Kolleginnen und Kollegen organisierte Freizeitaktivitäten, sei es durch gemeinsamen Sport, Kegeltreffs, Kulturveranstaltungen und so weiter, was ja einem sich aus den Arbeitskontakten normal entwickelnden Bedürfnis nachkommt. Und schon jetzt erfährt man ja am Arbeitsplatz oder bei Kollegenbesuchen oft, welche Hobbys, künstlerische Fähigkeiten, spezielle Kenntnisse einzelne von uns oft unerwarteterweise haben. Kriegt man mehr mit von der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung und hat man mehr freie Zeit zur Verfügung, wird sich ein viel umfassenderer Austausch über alle kulturellen und Freizeitaktivitäten und das Interesse am Ausprobieren entwickeln. Fünftens, wenn wir uns eine ganz andere Organisation unserer Arbeit vorstellen, ohne Zwang zum Niederkonkurrieren anderer, bei massiv verkürzter und inhaltlich zum großen Teil ganz anders geprägter Arbeitszeit, ergäbe sich notwendigerweise auch ein ganz anderes Verhältnis zur Familie und zur Hausarbeit. An dieser Stelle sei nur angedeutet, dass die Diskussion um Art und Aufteilung der Arbeit in gleicher Weise von Frauen und Männern geführt werden kann und muss. Und dabei würden auch alle bisher nicht bezahlten, aber notwendigen oder gewünschten Arbeiten mitzubereden sein. Weniger Zeitdruck, weniger Existenzsorgen würden unser Zusammenleben in Familien und Wohnorten verändern, wie unsere Beziehungen untereinander insgesamt. Sechstens und letztens, wir hätten die Chance, in der Politik, nämlich in der Organisation unseres Zusammenlebens, überall mitreden zu können. Wir alle sind Mitglieder der Gesellschaft, leben auf lokaler, regionaler und globaler Ebene miteinander verbunden. Wir konsumieren alle vom ersten Atemzug bis zum letzten. Wir erarbeiten die nötigen und gewünschten Güter und Dienstleistungen arbeitsteilig gemeinsam. Wir können unsere Erfahrungen, Interessen und Wünsche miteinander besprechen. Warum sollten wir mit Hilfe aller von uns erarbeiteten Techniken nicht in der Lage sein, planmäßig abzusprechen, was jeder und jede von uns benötigt und gerne bekommen möchte? Und dass dann Geld eigentlich gar nicht nötig wäre? Und was und wie wir das auf lokaler Ebene herstellen und verteilen können? Und welche Güter und Dienstleistungen sinnvollerweise Absprachen und Herstellungen auf regionaler oder internationaler Ebene erfordern, könnten wir absprechen. Sozusagen würden wir im Bewusstsein, gesellschaftlich zusammenzuleben, zu selbstbewussten Politikerinnen und Politikern werden können. Schönen Dank.